Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Diese schwierigen Menschen. Ja, das Thema People Pleaser, das scheint mich seit der letzten Folge ein bisschen zu verfolgen. Also ich hatte ja schon gesagt, dass es ein Thema ist, das mir immer wieder begegnet ist, aber ich habe das Gefühl, seit der letzten Folge ist das noch deutlich stärker geworden. Also sowohl letzte Tage im Seminar als auch ein Coaching-Prozess, der in dieser Woche angefangen hat. Es ging in hohem Maße immer wieder um das Thema People-Pleasing. Und da dachte ich, naja, es macht, glaube ich, Sinn, eine zweite Folge dazu zu machen. Einmal mit einem anderen Blickwinkel, so würde ich es einmal nennen. Und in gewisser Weise ist das ja auch logisch. In der letzten Folge habe ich Ihnen ein bisschen was dazu erzählt, welche Folgen People-Pleasing hat auf Teams, besonders wenn Chefs und Chefinnen dazu neigen, dieses Verhalten an den Tag zu legen. Hier in dieser Folge soll es darum gehen, was kann ich selber machen, wenn ich bei mir merke, ja, ich neige schon ein bisschen zum People-Pleasing und irgendwie gefällt mir das nicht wirklich, weil ich habe da so ein, ja, nicht so gutes Gefühl mit. Mir geht es damit nicht so gut. Aber um wirklich sicher sein zu können, dass es People-Pleasing ist und dass Sie nicht einfach nur ein unglaublich freundlicher Mensch sind, habe ich jetzt einmal noch so 6 Punkte mitgebracht, die Ihnen helfen können oder die Ihnen zumindest Orientierung geben können, ob People-Pleasing tatsächlich der Begriff ist, der für Sie da stimmig und richtig ist. Und die erste Aussage ist, ich bin in Situationen stärker beim anderen als bei mir. Zweitens, ich spüre sehr genau, was der andere brauchen oder wollen könnte, aber in dem Kontext mit dem anderen schlechter, was ich selbst will und brauche. Drittens, ich gehe mit einem Ziel oder einer klaren Position in eine Besprechung und komme wiederholt mit einem anderen Ergebnis wieder heraus. Viertens, ich passe mich an, bevor ich meine eigene Position richtig geprüft habe. Fünftens, wenn die Situation vorbei ist, kommt meine Klarheit oft zurück. Situation vorbei heißt in diesem Augenblick, wenn auch die Menschen, deren Stimmung und Gefühle ich wahrnehme, nicht mehr bei mir sind. Also wenn die Situation vorbei ist, kommt meine Klarheit oft zurück. Und sechstens und auch letztens, erst mit einem gewissen Abstand merke ich, eigentlich war mein Ja gar kein richtiges Ja, weil eigentlich wäre an der einen oder anderen Stelle eben das Nein richtig gewesen. Das sind 6 verschiedene Blickwinkel auf das Thema People-Pleasing. Das sind 6 verschiedene Phänomene, die ich immer wieder bei People-Pleaserinnen und People-Pleasern, also Menschen mit People-Pleasenden Verhalten, beobachte. Ich glaube, dass man nicht bei allen Aussagen direkt sagen kann, ja, das trifft auf mich komplett direkt zu. Das hat dann etwas damit zu tun, dass es ja auch nicht immer leicht ist, sich das vor Augen zu führen. Hat auch einfach etwas damit zu tun, dass manche Aussagen für einen selber nicht stimmig sind. Von daher sehen Sie es einfach nicht als Ankreuztest, wo am Ende steht People-Pleaser, ja, nein, vielleicht, sondern sehen Sie es einfach als 6 verschiedene Aussagen, 6 verschiedene Fragestellungen, Beobachtungen, anhand derer Sie für sich gucken können, passt das für mich? Ist das auch in gewisser Weise das richtige Label, das mir dann im nächsten Schritt weiterhelfen kann, auch Lösungen zu finden? Denn genau darum geht es ja. Und wenn ich jetzt nochmal auf besonders 2 Punkte in dieser 6er-Liste gucke, nämlich ich bin in der Situation stärker beim anderen als bei mir und ich spüre sehr genau, was der andere oder die andere brauchen oder wollen könnte, dann sind wir hier in einer Fähigkeit von Menschen, die einfach wahrnehmen, was beim anderen passiert. Und eine Möglichkeit, das zu benennen, ist Empathie. Ja, und was ist Empathie? Naja, Empathie ist die Fähigkeit, Unausgesprochenes wahrzunehmen, zu wissen, was andere bewegt, zu wissen, was anderen wichtig ist und feine Spannungen früh mitzubekommen. Weniger Konfliktlast in Teams einzubringen und am Ende des Tages dadurch auch mehr Miteinander entstehen zu lassen. Wir sind alle emotionale Wesen und Empathie bedeutet unterm Strich, ich kann die Emotionen anderer spüren. Ich kann atmosphärische Spannungen wahrnehmen. Ich kann Zwischentöne erfassen, die andere vielleicht übersehen. Empathie bedeutet auch an dieser Stelle, dass ich Kreativität in Prozesse einbringen kann, weil ich eben nicht nur auf der Sachebene höre, mitbekomme, sondern auch auf der Beziehungs- und Stimmungsebene etwas mitbekomme. Und dadurch vielleicht erzeuge, dass jemand, der sich eher zurücknimmt und seine Idee eben nicht assoziativ in den gemeinsamen Brainpool reinwirft, dass ich das mitbekomme und dann dafür sorge, dass dieser Gedanke eben Teil wird. Und schon allein dadurch wird ein Prozess kreativer. Die Kehrseite des Ganzen, weil Sie hören sich diese Folge vermutlich ja nicht an, weil alles so großartig ist. Die Kehrseite des Ganzen ist, dass wenn Empathie nicht ausgebildet wurde, und das ist ja in unseren Schulungs- und Ausbildungswegen in gewisser Weise der Standard, dann nehmen Menschen viel wahr. Und viel wahrnehmen heißt an dieser Stelle eben auch, nicht die schönen Dinge wahrzunehmen. Und besonders durch diese nicht so schönen Dinge erfahren sie dann schlechte Gefühle, die aber gar nicht ihre eigenen sind. Oder sie spüren sehr früh Spannungen, Irritation, Unmut, Unsicherheit bei anderen. Und dadurch kann dann ganz schnell ein Gefühl von emotionalem Kontrollverlust entstehen. Was sind diese Gefühle, die ich da wahrnehme? Woher kommt das? Was ist das? Innere Unruhe, schnelle Anpassung, das schnell wegkriegen, diese ganzen schlechten Gefühle. Wenn ich jetzt Ja sage, dann ist alles wieder gut. Also es kann dazu führen, den Wunsch in sich zu haben, schwierige Gefühle im Umfeld möglichst gar nicht erst entstehen zu lassen. Bevor Sie mich jetzt falsch verstehen, Empathie ist nicht automatisch People-Pleasing. Und People-Pleasing ist sicherlich nicht einfach nur, Sie haben da viel Empathie in sich. In der Regel ist es eine Mischung aus Empathie, Anpassungslernen, Unsicherheit, Konfliktvermeidung, Angst vor negativen Reaktionen. Darum ist der Kern oft eben nicht nur, ja, ich kann schlecht Nein sagen. Wenn Sie so bei sich reinfühlen, werden Sie eher feststellen, diese Reaktion auf mein Nein, die kann ich schwer aushalten. Die finde ich in irgendeiner Form schmerzhaft. Und darum sage ich lieber Ja. Von daher sind viele People-Pleaser nicht nur empathisch, sondern auch ein Stückchen darauf trainiert, ihr Umfeld sehr früh zu scannen. Sie wollen eben nicht nur verstehen, sondern unbewusst auch regulieren, beruhigen und verhindern, dass diese Gefühle bei den anderen entstehen, weil das ist dann für sie angenehmer. Die Krux dabei ist, dass das natürlich die Basis dafür ist, dass People-Pleasing in seiner empathischen Variante im Berufsleben eben auch ein Problem darstellen kann. Denn was mache ich denn, wenn ich ständig schlechte Gefühle von anderen wahrnehme und eben diese Gefühle nicht einordnen kann, weil ich nicht weiß, dass es Empathie sein könnte oder weil ich gelernt habe, dass Spannung etwas Gefährliches ist? Dann versuche ich in meinem Umfeld keine schlechten Gefühle zu erzeugen. Ich werde vorsichtig, ich passe mich früh an, ich sage lieber Ja als Nein, übernehme viel zu viel, ich glätte Konflikte, Missstimmung, ich vermeide Reibung untereinander. Und das wird ja auch belohnt. Gerade in Organisationen, die ja ein Stückchen auch sehr politisch organisiert sind, wird das ja belohnt, wenn ich keine Konflikte erzeuge, wenn ich zustimme, keinen Widerstand leiste. Es gibt aber eben auch ein Problem im Berufsleben, für mich selber. Ich wirke dann vielleicht schnell unkompliziert, aber bin für mich innerlich längst in einem Stress. Ich werde vielleicht als zuverlässig, freundlich, teamfähig wahrgenommen, aber ignoriere einfach meine Grenzen. Ich kommuniziere nicht klar genug, ich priorisiere schlecht, weil ich zu viele Außenreize mitdenke. Ich vermeide Konflikte, statt sie sauber zu bearbeiten, wodurch keine Klarheit entsteht. Ich mache mehr Arbeit, ich erschöpfe mich selber, ich werde dann irgendwann, und da kommen wir jetzt in eine Spirale, unterschwellig gereizt. Und ich habe auch schon erlebt, dass People-Pleaserinnen und People-Pleaser sich dann irgendwann innerlich zurückziehen. Einfach um ein Stückchen sich selbst zu schützen. Das Tückische daran ist, ich habe es gerade eben schon gesagt, People-Pleasing wird eben sozial belohnt. Man gilt als angenehm, rücksichtsvoll, kooperativ, hilfsbereit. Und das heißt, mein ganzes Umfeld sagt, das ist richtig, das, was du machst. Das passt schon so. Also mein Muster wird stabilisiert, obwohl es innerlich bereits unfassbar teuer ist, weil ich ja immer wieder meine eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Ziele, Prioritäten übergehe. Aber dafür habe ich nicht diese fiesen Gefühle. Ja, ich habe Muster angesprochen, also das Muster belohnt werden. Darum möchte ich jetzt zumindest noch einen kurzen Blick darauf werfen, was sind es denn für Muster? Was sind es für wiederkehrende Verhaltensweisen? Und wenn immer Sie sich mit dem Thema People-Pleasing beschäftigen werden, dann ist da unweigerlich auch das Thema Nein sagen. Und da möchte ich gerne noch mal ein bisschen tiefer reingucken. Typische Muster bei People-Pleasing bedeutet eben, dass ich unglaublich höflich bin, dass ich mich in hohem Maße in einem Kreis der Höflichkeit bewege, den ich aus Erziehung, Gewohnheit, kultureller Prägung gelernt habe. Schwierig wird es dann immer, wenn ein Gegenüber diesen Kreis der Höflichkeit verlässt. People-Pleaserinnen und People-Pleaser geraten dann sehr schnell in eine Situation, dass sie da relativ sprachlos mit umgehen können. Typische Muster im Bereich People-Pleasing sind eben auch ein hohes Maß an Harmonieliebe. Und da wird dann oftmals echte Verbindung mit so einer Spannungs- und Konfliktlosigkeit verwechselt. Das heißt, ich bin ja nun wirklich kein Freund von Konflikten. Ich bin ja auch Konfliktvermittlerin, Mediatorin. Die andere Seite ist aber, dass ein Konflikt eben auch zu einem hohen Maß an Klärung führen kann und dazu führen kann, dass Menschen ein Ziel erreichen, das für beide viel besser passt. Also der Klassiker ist ja an der Stelle, wo zwei Menschen etwas gemeinsam machen, worauf beide eigentlich keine Lust haben, aber jeweils meinen, der andere würde es sich wünschen. Und diesen Punkt zu überwinden und da echte Verbindung statt eben Spannungslosigkeit entstehen zu lassen, das ist dann eben diese höhere Ebene, die ich gerade meinte. Harmonieliebe kann dazu führen, dass eben echte Verbindung mit Spannungslosigkeit verwechselt wird, dass Harmonie eben wichtiger wird als Klarheit. Ja, weitere typische Muster betrifft das Thema Selbstwert. Wir haben hier ein Thema, ich bin da jetzt immer ein bisschen zaghaft, weil ich natürlich nicht weiß, an welcher Stelle Sie da stehen und ich das auch nicht pauschal über Sie schütten möchte. Aber was ich durchaus beobachte, ist, dass Selbstwert sich eben oftmals daraus speist, von anderen gemocht zu werden. Ich bin sicher, wenn andere mit mir zufrieden sind. Ich bin geschützt. Wenn andere mit mir zufrieden sind, dann haben die keine schlechten Gefühle in meiner Umgebung, dann habe ich keine schlechten Gefühle in deren Umgebung. Dann fühlt sich Ablehnung oder Irritation anderer eben ganz schnell riesig an, übergroß. Und das kann eben Auswirkungen auf Selbstwert haben. Und führt auf der anderen Seite eben auch dazu, dass ein schlechtes Gewissen entsteht bei Abgrenzung, dass jemand die Angst hat, als schwierig, kalt oder egoistisch zu gelten. Oder man sich so ans People-Pleasing gewöhnt hat, dass es schon schwierig ist, die eigenen Bedürfnisse überhaupt rechtzeitig zu bemerken. Professor Kaluza, also der Wissenschaftler quasi, von dem ich alles über Stress gelernt habe, was ich über Stress lernen musste, der hat aus den USA das Konzept der inneren Antreiber mitgebracht. Möglicherweise kennen Sie das auch schon. Und da gibt es eben auch den inneren Antreiber, sei nett. So, was sind innere Antreiber? Innere Antreiber sind Miniskripte, so bezeichnet Kaluza das, Miniskripte, die wir in der frühen Kindheit gelernt haben. Also wenn ich mich auf die und die Art und Weise verhalte, dann erzeugt das das und das Ergebnis. Und einer dieser inneren Antreiber ist der Sei-Nett-Antreiber, also der sehr darauf bezogene Antreiber, dass die Umgebung harmonisch ist, dass alles angenehm ist, dass es konfliktfrei ist, dass alle mich mögen, dass es harmonisch ist. So, und das heißt, wenn Sie an das Thema herangehen wollen, das können wir jetzt nicht in aller Ausführlichkeit hier in dieser Podcast-Folge machen, aber das ist sicherlich auch nochmal etwas, wo es sich definitiv lohnt zu forschen, so möchte ich es einmal nennen. Aber wie Sie das ja vermutlich kennen, wenn Sie nicht das erste Mal bei mir reinhören, dann wissen Sie auch, dass mein Wunsch ja immer ist, auch in einer Folge zumindest Lösungswege zu skizzieren oder vorzuschlagen. Und auch hier möchte ich Ihnen gerne 7 Schritte mitgeben, die Ihnen helfen können, besser mit eigenem People-Pleasing-Verhalten umgehen zu können. Der erste Schritt, den habe ich als Schritt 0 bezeichnet in meinem Skript, weil das eigentlich kein originärer Schritt ist, sondern mehr damit zu tun hat, eine andere Haltung zu entwickeln. Darum belassen wir es mal bei Schritt 0, würde ich sagen. Und ja, was ist dieser Schritt 0? Es ist eben der Punkt, Wahrnehmung und Verantwortung voneinander zu lösen. Also Sie nehmen viel wahr, vermutlich, und fühlen sich in der Regel durch kulturelle Prägung, durch Erfahrung, durch das, was Sie gelernt haben, in hohem Maße auch verantwortlich. Aber ich kann Ihnen sagen, nur weil Sie Spannung wahrnehmen, sind Sie nicht automatisch auch dafür zuständig, diese Spannung im Raum aufzulösen. Nicht jedes schlechte Gefühl im Raum ist meine Verantwortung. Ich bin genau verantwortlich für das Verhalten einer Person und das bin ich. Ich kann die Reaktionen anderer nur bedingt beeinflussen und ich kann auch die Reaktionen und Gefühle anderer nur bedingt beeinflussen. Von daher ist nicht jedes unangenehme Gefühl im Raum automatisch ein Handlungsauftrag. Es ist eher so, dass Ihre Antenne sagt, ich habe hier eine zusätzliche Information wahrgenommen, die vielleicht nicht alle anderen auch wahrnehmen. Daher so von der Haltung her, es ist definitiv möglich, unangenehme Gefühle im Raum auszuhalten, nicht auf mich selber zu beziehen und es einfach bei den anderen zu belassen. Also die Gefühle bei denen zu belassen, zu denen die Gefühle auch gehören. Ich habe es gerade schon mit der Antenne gesagt und kann es an dieser Stelle nur noch einmal sagen. Dann wird eben das unangenehme Gefühl eher zu einer Information für mich über das, was im Raum passiert, was in dieser Dynamik zwischen diesen Menschen passiert. Aber es hört auf, meins zu sein. Von daher trauen Sie sich ruhig, sich abzugrenzen. Abgrenzung ist nicht automatisch Unfreundlichkeit. Und ganz wichtig, Harmonie ist nicht dasselbe wie Beziehung. So, das ist so ein bisschen grundsätzliche Haltung. Und jetzt gehen wir sehr konkret nochmal in 7 Schritte rein, die ich als sehr erfolgreich in Coachings wahrgenommen habe, mit denen ich persönlich auch gearbeitet habe und die ich Ihnen sehr ans Herz legen kann. Der erste Schritt ist tatsächlich, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie sich meine Emotionen anfühlen, wenn ich nicht die Emotionen anderer wahrnehme. Das ist so ein bisschen wie die Definition eines Nullpunktes. Wie fühlt sich mein innerer Zustand an, wenn ich bei mir bin? Was ist meine Grundspannung? Was ist mein Grundtempo? Was ist meine eigene Gefühlsbasis? Im zweiten Schritt erinnern Sie sich immer wieder bewusst an dieses Gefühl, damit Sie Ihre eigene Gefühlsbasis besser von fremden Zuständen unterscheiden können. Damit Sie merken, wenn Sie in diesen Zustand kommen, ich bin jetzt weg von mir. Und dann kommen wir im dritten Schritt in den Alltag. Versuchen Sie dann ein Stückchen im Alltag bewusst die Gefühle wahrzunehmen. Das Großartige daran ist, Sie sind damit ja nicht alleine in gewisser Weise, sondern Sie haben ständig Ihren Körper dabei. Und das ist genau die gute Nachricht. Gefühle zeigen sich nicht nur gedanklich, sondern eben auch körperlich. Ihr Körper gibt Ihnen Hinweise über Anspannung, Enge, Unruhe, Druck, Weite, Müdigkeit, Aktivierung. Ihr Körper spricht eine ganz eigene Wahrheit aus. Diese Wahrheit mag nicht immer mit dem übereinstimmen, was Sie gewohnt sind. Manchmal zeigt der Körper erst einmal nur, das ist jetzt irgendwie ungewohnt, das ist riskant, das erinnert an etwas aus der Vergangenheit. Aber es ist ein erster Schritt, dem Körper wieder zuzuhören. Möglicherweise ist Ihr Körper auch ein bisschen eingerostet im Senden seiner Botschaft oder Sie haben erfolgreich den kulturellen Lernprozess absolviert, dem Kopf und nicht dem Körper zuzuhören. Daher nähern Sie sich Ihrem Körper und seiner Botschaft an, verbinden Sie sich gut mit Ihrem Körper. Nicht, weil Ihr Körper immer sofort die ganze Wahrheit sagt, sondern weil Ihr Körper schneller ist, weil Ihr Körper früher reagiert als der Kopf und weil er wichtige Daten liefert. Also nicht umsonst werden besonders in den letzten Jahren die ganzen körperzentrierten Therapieformen in Psychotherapie, also nicht irgendwie in esoterischen Bereichen oder sonst was, sondern wirklich in wissenschaftsbasierter Psychotherapie, immer beliebter, eben in der Bearbeitung emotionaler und psychischer Themen. Und der Körper ist da eine zentrale Antenne, die eben ja, wichtige Daten liefert. Und wenn Sie anfangen, Ihrem Körper zuzuhören, dann werden Sie immer besser erkennen, gehört dieses Gefühl gerade zu mir oder habe ich etwas von meinem Gegenüber übernommen? Bin ich traurig, genervt, angespannt? Bin ich das? Oder ist das vielleicht doch einfach nur die Spannung im Raum, auf die ich gerade reagiere, das, was ich wahrnehme? Und dann werden Sie immer besser erkennen, ob dieses Gefühl da in Ihnen gerade zu Ihnen gehört oder vielleicht doch eher das ist, was Sie bei Ihrem Mitmenschen wahrnehmen. Jetzt werden Sie möglicherweise sagen, ja, Frau Ebgert, wie soll ich das denn jetzt machen? Verbinden Sie sich mit Ihrem Körper, hören Sie Ihrem Körper besser zu. Naja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten und ich bin mir ganz sicher, Sie werden die auch schon kennen. Da kann genauso gut Sport wirksam sein wie regelmäßige Meditation, Yoga oder einfach nur Spaziergänge, bewusste Spaziergänge dann. Also, ne? Also wirklich einfach den Körper wieder ernst nehmen, in Kontakt kommen mit dem Körper. Und damit bin ich schon beim vierten Schritt. Und dieser vierte Schritt, der hängt nochmal eng mit dem zusammen, was ich unter Schritt 0 quasi definiert hatte. Also da sind wir wieder ein Stückchen beim Thema Haltung. Versuchen Sie zwischen Wahrnehmung, also dem, was im Raum ist, und Ihrer eigenen Verantwortung zu unterscheiden. Also ganz konkret, nur weil ich etwas bemerke, muss ich nicht sofort handeln. Nur weil ich Unzufriedenheit spüre, muss ich sie nicht sofort regulieren. Nur weil jemand irritiert ist, heißt das nicht automatisch, dass ich etwas falsch gemacht habe. Nur weil ich weiß, dass jemand emotional reagiert, muss ich nicht schon im Vorhinein dafür sorgen, dass Emotionen gar nicht erst entstehen können. Hilfreiche Fragen an der Stelle können sein, was nehme ich gerade wahr, was davon gehört wirklich zu mir, was ist hier meine Verantwortung, muss ich wirklich tätig werden, was ist vielleicht auch nur ein angelernter Reflex, muss ich wirklich reagieren. Und um das noch ein bisschen konkreter zu machen, kommen wir zu Schritt 5. Und da bin ich tatsächlich ein großer Freund, nicht mit der großen Keule des sofort Neins zu agieren, sondern im ersten Schritt einfach mal nur sowas wie Verzögerung in den Alltag einzubringen. Also nicht sofort reagieren, sondern vielleicht verzögert reagieren. Nicht sofort zu sagen, statt Nein zu sagen. Nicht sofort beruhigen, damit es sich nicht mehr unangenehm anfühlt. Nicht sofort erklären, nicht sofort rechtfertigen. Einfach einen Moment dazwischen zu bringen, zwischen diese unangenehme Wahrnehmung, möglicherweise unangenehm, und eben dem Augenblick, in dem Sie reagieren. Kurz innehalten, Bedenkzeit nehmen, Rückfragen stellen, langsamer antworten, erst die eigene Position wirklich wieder spüren. Einfach weil viele People-Pleaserinnen und People-Pleaser unglaublich schnell sind, unglaublich schnell reagieren. Nicht, weil sie klar sind, sondern weil sie eben die Spannung ganz schnell wieder reduzieren wollen. Und in gewisser Weise finden wir in Schritt 6 diesen Gedanken auch nochmal wieder. Wenn Sie wirklich weniger People-Pleasen wollen, dann ist es ein guter erster Schritt, kleine Grenzen statt heroischer Grenzen. Also zum Beispiel das, was ich jetzt gerade mit dem Verzögern schon gesagt hatte. Ich melde mich später dazu. Heute schaffe ich das nicht mehr. Dafür brauche ich etwas Bedenkzeit oder diesen Teil kann ich jetzt übernehmen, den Rest nicht. Also schon so ein kleines Nein. Ne? Oder auch, nee, das passt jetzt gerade für mich nicht so richtig. Oder ich sehe das etwas anders. Sie sehen, das ist so eine kleine Grenze. Ne? Ich sehe das etwas anders, anstatt zu sagen, ich sehe das komplett anders. So, das komplett anders wäre eben das andere Extrem. Das Ziel ist also eben nicht vom Ja, Ja, Ja zu einem harten Nein zu wechseln, sondern sich selbst mit Geduld und auch ein Stückchen Experimentierfreude, ich bin ja immer ein Freund von Rumexperimentieren, also wirklich sich mit Geduld und Experimentierfreude an ein Nein zur passenden Zeit anzunähern. Und dann eben nicht mit Härte, sondern mit einer Klarheit. Und ja, damit sind wir schon bei Schritt 7. Wenn Sie das so eingeübt haben, sich so angenähert haben, dann können Sie einfach mal testweise, nur aus Spaß, in einer Beziehung, in der Sie sich wirklich wohlfühlen, in der Sie sich sicher fühlen, Nein sagen. oder eben nicht die verzögerte oder kleine Grenze setzen, sondern eine wirkliche Grenze und eben nicht sofort einlenken. Und dann auf die Emotionen achten, die auftauchen. Ich bin mir ganz sicher, da wird einiges an Adrenalin dabei sein, weil sie das ja in der Regel nicht gewohnt sind. Es kann auch passieren, dass sie sich schuldig fühlen, dass so eine innere Unruhe in ihnen entsteht oder dass sie so ein Erstaunen, sowas in sich wahrnehmen, dass sie vielleicht auch verärgert sind oder eine Angst in sich spüren, wahrnehmen, dass sie jetzt nicht mehr gemocht werden könnten, dass das die Beziehung in Frage stellen könnte. Vielleicht fühlt sie sich auch härter, als es ihrer eigenen Selbstbeschreibung entspricht, obwohl sie eigentlich nur klar sind, obwohl sie eigentlich nur einen Moment auf ihre Bedürfnisse gucken. Und was ich auch schon gehört habe, ist, dass manchmal auch Erleichterung entsteht. Egal, was es ist, was sie wahrnehmen. Es ist okay. Sie müssen das nicht sofort perfekt können. Darum bin ich ja ein großer Freund von Laboren und Rumexperimentieren. Einfach, weil es nicht darum geht, es perfekt zu machen, sondern weil es darum geht, es einfach mal auszuprobieren. Von daher, begeben Sie sich doch auf diesen Weg. Machen Sie Ihren Alltag ein Stück weit zu einem Labor. Beobachten Sie, probieren Sie aus, lernen Sie, was Ihre Muster auslöst, was sind die Auslöser. Prüfen Sie, welche Reaktionen wirklich problematisch sind und welche sich unter Umständen nur problematisch anfühlen, weil sie ungewohnt sind. Spielen Sie ruhig ein wenig damit herum. Seien Sie mutig, nicht perfekt, machen Sie kleine Schritte. Und trauen Sie sich, dass es wirklich schief gehen kann, dass es auch mal schief geht. Weil Sie werden feststellen, das macht gar nichts. Einer schwierigen Situation folgt eine andere Situation. Und in der neuen Situation können Sie es wieder neu versuchen. Lernen Sie, dass dieses unangenehme Gefühl im Raum nicht automatisch Ihr Auftrag ist, alles zu klären. Sie können das Ganze einfach wahrnehmen, ohne zu übernehmen. Sie können freundlich sein, aber trotzdem Grenzen setzen. Das ist okay. Das eine widerspricht überhaupt nicht dem anderen. Das mag sich anfangs falsch anfühlen und trotzdem richtig sein. Und ganz ehrlich, ich kann Ihnen zusichern, ein Nein zerstört keine Beziehung. Oft zeigt sich sogar erst durch Grenzen, welche Beziehung und auch welche Arbeitsbeziehung wirklich tragfähig ist. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen unglaublich viel Spaß beim Rumexperimentieren. Genießen Sie Ihre Gabe, genießen Sie, was Sie wahrnehmen können, was andere vielleicht nicht wahrnehmen, und lernen Sie damit gesund umzugehen, damit es Ihnen damit gut geht. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen restlichen Tag. Machen Sie es gut.